Kämpfe, Erfahrungen und Schlussfolgerungen der unabhängigen Gewerkschaft Cavusa. In der unabhängigen schwarzen Gewerkschaft Commercial Catering and Allied Workers of South Africa, Cavusa, haben sich etwa 70.000 Beschäftigte aus Verkauf und Gastgewerbe organisiert, zu 70% schwarze Frauen. Die Gewerkschaft Cavusa ist der Dachorganisation Congress of South African Trade Unions, COSATU, angeschlossen, die gut 700.000 Mitgliederinnen hat. Die Leitung des COSATU hat nach heftigen Auseinandersetzungen die Freiheitscharta des African National Congress, ANC, als Basis des Gewerkschaftskampfes angenommen. Die andere aus Black Consciousness-Bewegung und afrikanischen Gruppen hervorgegangene Dachorganisation, National Council of Trade Unions, NACTU, betont demgegenüber die Notwendigkeit eines Kampfes nach den Bedürfnissen und unter der Führung der schwarzen Arbeiterklasse. Trotz ihrem Anschluss an COSATU praktiziert die Cavusa eine eigenständige Politik, die auf ihren vielfältigen Streikerfahrungen beruht, zum Beispiel gegen die OK-Bazaars der Anglo-American Corporation. Trotz Ausnahmezustand streikten Ende Dezember 86 10 Wochen lang 10.000 Arbeiterinnen gegen die OK Bazaars, eine der größten Ladenketten Südafrikas. Dies war der erste größere Streik seit Ausrufung des Ausnahmezustands und bedeutete Ermutigung für andere Gewerkschaften. Streiks der Transport- und Bahnarbeiter, der Gemeinde- und Minenarbeiter waren die konkrete Folge. In diesen Streiks arbeiteten COSATU und NACTU zusammen. Es entstand auch eine Einheit zwischen ASAPO, UDF und anderen Organisationen. Jugendliche führten Geldbeschaffungsaktionen durch, um die Streikenden zu unterstützen. Lebensmittelfabrikarbeiterinnen weigerten sich, OK Bazaar mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Transportarbeiterinnen weigerten sich, die Kundschaft zu OK zu fahren. Gemeindearbeiterinnen der Müllabfuhr weigerten sich, die OK-Läden zu entsorgen. Eine Einheit in diesem Maß hatte es noch nie zuvor gegeben. Die OK-Bazaar-Kette gehört zu Multi-Anglo-American. Ihre Bosse gelten als sehr offen. Sie verurteilen die Apartheid und das Botha-Regime. Und sie haben sich sogar schon mit dem ANC in Lusaka getroffen. Doch die Arbeiterinnen trugen während des Streiks Plakate, auf denen stand: Anti-Apartheid-Bosse sind nicht unsere Freunde. Im Folgenden werden wir Ausschnitte aus einer Veranstaltung bringen, an der Selim Welly, ein Vertreter des Cavusa, gesprochen hat. Nicht aus Büchern, sondern aus den Kämpfen haben Cavusa-Frauen und Männer und auch andere schwarze Arbeiterinnen gelernt, dass alle Bosse ihre Feinde sind, seien sie weiß oder schwarz, gegen die Apartheid oder nicht.
This is a deliberate attempt by the government, as well as those anti-apartheid bosses, those liberals, to create a buffer between the mass of the black workers and the minority regime.
Es ist die Absicht der Regierung, ebenso wie die der Anti-Apartheid-Bosse, jener Liberalen, zwischen der Masse der schwarzen Arbeiterinnen und der Minderheitenregierung einen Puffer zu schaffen. Die Arbeiterinnen haben gesehen, dass sie nicht gemeinsame Sache machen können mit diesen Bossen. Denn sie haben gesehen, nicht wegen akademischen Studien oder aus Büchern, aber durch den aktuellen täglichen Kampf, dass diese schwarzen Bosse ihre Klassenfeinde sind.
Now, these black businessmen are anti-apartheid.
Die schwarzen Arbeiterinnen haben gleichzeitig gelernt, dass der Staat mit seinen Apartheid- und Ausnahmegesetzen, seinen Gerichten und Gefängnissen, seiner Polizei und Armee die Vertrauensleute der Bosse sind.
Workers have seen the link between the state and the bosses. The police, which is part of the state, have always been used against the workers during strike situations.
Die Arbeiterinnen haben die Verbindung zwischen dem Staat und den Bossen gesehen. Die Polizei, Teil des Staats, wurde in Streiksituationen immer gegen die Arbeiterinnen eingesetzt. Die Arbeiterinnen haben dabei gelernt, dass der Staat im Prinzip ein Exekutivkomitee ist, das die Angelegenheiten der Bosse verwaltet. Sie haben gelernt, dass auch die Bosse ihre Vertreter haben, die die Arbeit für sie tun. Diese Leute sind die Polizei. Die Polizei sind die Vertrauensleute der Bosse. Viele Leute fragen, wie können wir überleben, wie können wir unseren Weg weitergehen mit all dieser Repression? Die Antwort ist, wegen unserer Struktur und wegen unserer politischen Sichtweise.
We believe very firmly in workers' control and democracy.
Wir glauben sehr fest an Arbeiterinnenkontrolle und Demokratie. Die mindestens wöchentliche Versammlung der Vertrauensleute einer Region wählt ein Exekutivkomitee. Dieses Komitee führt die Geschäfte der Gewerkschaft, aber es verwaltet die Gewerkschaft nur. Jeder Entscheid, den es ausführt, muss zuerst von den Arbeiterinnen im Betrieb gefällt werden. Die Arbeiterinnen sind in der Exekutivposition, nicht die Funktionärinnen.
The mandate of the workers. In other words, they cannot make decisions or take any action without first discussing it with the workers and the workers giving them direction.
Die Kavusa und andere Teile der Befreiungsbewegung haben aus der Erfahrung der schwarzen Massen diesen Schluss gezogen.
We also believe that our struggle is against both apartheid or racism or national oppression as well as class exploitation, capitalism.
Wir verstehen unseren Kampf nicht so, dass wir zuerst gegen die Apartheid und dann gegen den Kapitalismus kämpfen. Wir machen sehr schwere Fehler, wenn wir unsere Strategien darauf gründen. Wir kämpfen gegen Apartheid und Kapitalismus gleichzeitig. Wir wollen auch nicht einfach weiße Gesichter durch schwarze ersetzen.
I need to say that our struggle is not to replace white faces by black faces.
Wir wollen an dieser Stelle betonen, dass das Patriarchat hier durchwegs unerwähnt bleibt. Wir werden darauf zurückkommen. Weil in einem Kampf gegen Apartheid und Kapitalismus die Führung der schwarzen Arbeiterinnenklasse so wichtig ist, darf es keine Bürokratie geben.
Recently. Now, officials do not have the right to vote. Officials cannot make decisions. Officials can advise, recommend, make suggestions. But finally,
Funktionäre haben kein Recht zu wählen. Sie dürfen keine Entscheide fällen. Sie können Empfehlungen, Anregungen und Vorschläge machen. Aber letztlich ist es Sache der Arbeiterinnen, darauf zu hören oder nicht. Funktionäre haben einen Einheitslohn von 600 Rand, also unter dem Existenzminimum. Einer der Gründe dafür ist, dass wir in unserer Gewerkschaft jeden Karrierismus verhindern wollen. Manchmal, wenn ich in diesem Land Gewerkschaftsfunktionäre treffe, sind sie überrascht über mein Alter und weil ich ziemlich mager bin. Ich hoffe, allenfalls Anwesende hier im Saal werden nicht beleidigt sein. Aber aus irgendeinem Grund sind die Gewerkschaftsfunktionäre hier viel dicker, als ich es bin. Bezüglich des Alters sagen wir in unserer Gewerkschaft, die Schülerinnen von 1976, dem Sowjetaufstand, sind die Arbeiterinnen und Funktionärinnen von heute. Es gibt in unserer Gewerkschaft keinen einzigen Funktionär über 40 Jahre. Wir waren immer in der vordersten Linie des Befreiungskampfes in unserem Land. Unser Kampf ist nicht nur für Brot- und Butterziele, das heißt höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, Mutterschaftsrechte.
The students of 1976 are the workers and officials of today. Therefore, there is not a single official in our union that is over the age of 40.
Brot- und Butterziele, wie Salim Welle sie nennt, sind nicht die einzigen Ziele des Kavusa. Sie misst den Erfolg eines Streiks auch daran, wie weit der Streik das Klassenbewusstsein stärkt. Aber selbst die Brot- und Buttererfolge einer klassenkämpferischen Gewerkschaft lassen sich sehen. Zum Beispiel hat Kavusa den Mutterschaftsurlaub erstreikt. 8 Monate mit Bezahlung und 2 Monate ohne Bezahlung. Mit Garantie des gleichen Arbeitsplatzes. Welche der Arbeitsfriedengewerkschaften in der viel reicheren Schweiz hat so etwas erreicht? Kavusa versteht sich als Teil der schwarzen Befreiungsbewegung insgesamt.
I want to say that we've reached a stage in our struggle where we cannot go back, that the regime is not going to fall in a few days' time or few months' time. It's still going to be a long time.
Wir haben mittlerweile in unserem Kampf eine Ebene, ein Stadium erreicht, von dem wir nicht zurückgehen können. Das Regime wird nicht in wenigen Tagen oder Monaten fallen. Es wird ein langer Kampf sein. Wir haben in unserem Land genug Märtyrerinnen, wir brauchen nicht mehr. Wir haben Tausende von Heroinen, die ihr Leben geopfert haben. Unser Volk ist nach wie vor dem Kampf verpflichtet.
And they are determined because as one T-shirt, which our union has issued and which has sold out, says, we won't live as slaves, rather we will die fighting.
Wir haben ein T-Shirt gehabt, das mittlerweile ausverkauft ist, auf dem gedruckt stand, wir werden nicht als Sklavinnen leben, lieber sterben wir im Kampf. Unser Kampf ist international. Was in El Salvador geschieht, was im besetzten Palästina geschieht, was in diesem Land geschieht, was den Flüchtlingen geschieht, was den Wanderarbeiterinnen aus der Türkei hier oder anderswo passiert, was den Arbeiterinnen in Rheinhausen geschieht, betrifft uns. Denn wir haben nur einen Feind, einen gemeinsamen Feind. Ich kann euch versichern, dass wir in unserem Land eine feste Verpflichtung und ein Engagement haben, entgegen aller Repression, denn wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Das Regime und seine Lakaien haben das nicht. Deshalb ist ihre Ruhe und Ordnung auf Sand gebaut. Deshalb werden wir siegreich sein.
In spite of the jackboots and the deaths and the guns and the bullets and the armored cars, we have a firm commitment for the regime and their lackeys in uniform. They don't have such a commitment. They don't have truth on their side. And their law and order is built on sin. And I say that as long as the grass grows green and the rivers flow into the ocean and the sun rises in the east, we will continue our struggle and we will be victorious. I thank you.
Some of us work and some of us play. Somewhere in the city we make money every day. We play the games of the wealthy, pages of the state, and do the clubs at night. We need to fornicate. We need to suffocate in the lap of luxury. It is a fashionable street. We like the township beat. The only thing that moves our feet. This is the life of the white in Johannesburg. Removed from reality, haven't you heard? The Rolling Stones are here. They're throwing stones out there. Some of us work and some of us play. Some of us have to live with police every day. They do the township beats. They keep them running in the streets. Even the little ones have got no shoes upon their feet. And the police beat. This
these no fashionable screens. But we like to touch a beat. It's the only thing that moves our feet.
Kämpfe, Erfahrungen und Schlussfolgerungen der Feministinnen des Kavusa. Gerade die Klasse der schwarzen Frauen in Südafrika muss sich immer auch ihr Überleben erkämpfen, um für die Befreiung kämpfen zu können. Deshalb ist ihre Arbeit sehr stark geprägt von unmittelbaren Forderungen wie Mutterschaftsurlaub, Arbeitsplatzsicherung für Schwangere, Tariflohn, Arbeitszeitregelung und so weiter. Nicht, weil sie eine Lösung ihrer Situation darin finden könnten. Dieser Kampf ist auch geprägt durch die Notwendigkeit, sofort auf Angriffe reagieren zu müssen, was folgendes Beispiel aus dem Kampf des Frauenkomitees beweist. Zwischen Soweto und Johannesburg wird ein Vergnügungspark von schwarzen Unternehmern geführt. Sie beschäftigen ca. 700 Lohnabhängige, alle im Poolsystem. Das bedeutet, die Arbeiterinnen müssen sich auf Abruf bereithalten für einen Arbeitsansatz. Dies bedeutet weiter, dass sie sich als temporär Arbeitende nicht gewerkschaftlich organisieren dürfen. Durch eine Nachbarin wurde Dudu auf die sexuelle Ausbeutung dieser Arbeiterinnen aufmerksam gemacht. Diese und weitere Frauen, die sich ihr angeschlossen hatten, verloren ihren Arbeitsplatz, nachdem sie sich weigerten, mit ausländischen Touristen zu schlafen. Das Frauenkomitee erkämpfte mit dem Druck, alles an die Öffentlichkeit zu bringen, die Wiederanstellung der Entlassenen, und zwar als Mitgliederinnen des Kavusa, und die Streichung der zusätzlich sexuell ausbeutenden Arbeitsbedingung. Der Überlebenskampf als Frauen macht es auch notwendig, die Grenzen der hierzulande üblichen Gewerkschaftsarbeit zu durchbrechen und als ganze Bewegung zu denken. So organisiert das Frauenkomitee autonome ambulante Gesundheitszentren, die es schwarzen Frauen ermöglichen, unentgeltlich Krebsabstriche anzufordern. Diese Gesundheitszentren wurden aufgebaut, nachdem sich herausstellte, dass während eines Jahres 600 Frauen am Gebärmutterkrebs starben, ohne dass diese Krankheit von den weißen Spitälern diagnostiziert und behandelt wurde. Der gemeinsame Kampf der schwarzen Frauen kann nicht überall parallel laufen mit dem der Männer, sondern ist oft auch gegen sie gerichtet. Überleben bedeutet, auch gegen jahrtausendalte Männerinteressen zu kämpfen. Der Kampf gegen sexuelle Ausbeutung ist deshalb ein zentrales Moment im Widerstand des Frauenkomitees. Zwei Beispiele. Ehemänner, die es ihren Frauen verbieten, zu Frauenkomitee-Versammlungen zu gehen, werden besucht und eines Besseren belehrt. Mehrere Frauen des Komitees begleiten bei Vergewaltigung Genossinnen zur Polizei und Gericht. Dieser Kampf kann nur gewährleistet werden durch die autonome Struktur des Frauenkomitees. Das heißt, es ist finanziell unabhängig. Die Frauen zahlen zwei Mitgliederinnen Beiträge für Kavusa und das Komitee. Und sie sind mandatenmäßig autonom. Wo finden nun die Komiteefrauen diese unterste Klasse, das heißt die schwarzen Frauen? Viele sind auf der Flucht, arbeitslos und vom Hungertod bedroht. Ihre bezahlte Arbeit ist geprägt vom Gewerkschaftsverbot, gelben Gewerkschaften, isolierten Verhältnissen wie die der Hausangestellten, illegalen Aufenthalten der Frauen in den Städten, der Schwarzarbeit, hauptsächlich temporär arbeitenden Frauen, denen gewerkschaftliche Organisation verboten ist. Dieser Situation müssen die Feministinnen von Kavusa als relativ Privilegierte in einer Gewerkschaft begegnen. besondere Wege finden, wie sie eine Verbindung zu diesen extrem überausgebeuteten Frauen herstellen können. Beispiel: Die Komiteefrauen rekrutieren an ihren freien Tagen für die Gewerkschaft der Hausangestellten Sattva und stärken so diese noch kleine Frauengewerkschaft mit ihrer Arbeit. Oder sie besuchen die schwarzarbeitenden Frauen in den kleinen Läden der Städte und erreichen so durch mühsame Einzelrekrutierungen, im Gegensatz zum Schweizer VHTL, der behauptet, solche Lohnabhängige seien nicht organisierbar. Ein Funktionär des Cavusa versuchte, Schwarze in den Homelands zu rekrutieren und wurde bei diesem Versuch verschleppt und schwer zusammengeschlagen. Dieses Beispiel zeigt, dass dem gewerkschaftlichen Kampf auch Grenzen gesetzt sind. Es ist schwierig oder unmöglich für das Komitee, die schwarzen Frauen in den Homelands zu erreichen. Trotzdem müssen sie ihre Politik gerade auf diese Frauen ausrichten. Wollen sie nicht zur abgehobenen ständischen Organisation der relativ Privilegierten verkommen? Sie können ihre Ziele nicht auf bessere Löhne und Arbeitsbedingungen beschränken, weil das die Probleme der großen Masse der schwarzen Frauen überhaupt nicht lösen würde. Mehrfache Ausbeutung, mehrfache Radikalität ist für sie kein Automatismus. Es ist ein Anspruch, den ihre feministische Politik erfüllen muss. Das ist eine Auffassung, der wir uns nur anschließen können. Gegen den rassischen Kapitalismus muss die schwarze Arbeiterklasse die Einheit führen, denn nur sie kann interessiert sein, beides zu beseitigen. Gegen den patriarchalischen und rassischen Kapitalismus, so ist es nun einmal, muss die schwarze Arbeiterinnenklasse die Einheit führen, denn nur sie kann interessiert sein, alle drei zu beseitigen.
Ich komme zum letzten Teil. Welche Schlüsse können wir aus dem Beispiel Südafrika für den Feminismus hier ziehen? Wir situieren in diesem Kapitel den Feminismus, so wie wir ihn verstehen, in der politischen Landschaft der Schweiz. Dabei ist zu beachten, dass die Zusammenhänge des Patriarchats in der Regel nicht auf dieser Oberflächenebene sichtbar sind. Die nächste Sendung über die Frauengewerkschaft Schweiz wird deshalb eher eine Sondierbohrung auf die tiefere Ebene des Patriarchats sein. Weitere Sondierbohrungen werden notwendig sein auf die Ebene des Rassismus. Die vitale ökonomische und politische Bedeutung des schweizerischen Imperialismus für den südafrikanischen und umgekehrt die Profit- und Extraprofitquellen des Schweizer Kapitals in Südafrika sind allgemein bekannt. Der Goldhandel, die Kredite und Umschuldungen, das Waschen von Kapital, die schweizerischen Direktinvestitionen in Südafrika, der Handel, der Luftverkehr und in allen Bereichen die Umgehung von Sanktionen. Ebenfalls allgemein bekannt ist, dass die schweizerischen Banken und Unternehmer ihre weltweite, extra profitable Rolle nur spielen können, weil sie ein weitgehend, wohlverstanden nicht ganz, ruhiges Hinterland haben. Weshalb sind wir so wenig solidarisch mit dem schwarzen Befreiungskampf in Südafrika, wenn er doch so sehr auf uns angewiesen ist und wir so sehr auf ihn? Sind wir gekauft? So wurde an einer der Cavusa-Veranstaltungen in Zürich gefragt. In der Schweiz gibt es mehr als genug psychisches, soziales und auch materielles Elend, sogar der Schweizer Passträgerinnen. In der Schweiz ist das Leben mehr als genug zeitraubender, alltäglich monotoner Überlebenskampf, dass wir ihn gegen den Verursacher direkt vor unserer Nase wenden könnten und dabei den Nutzen, die Notwendigkeit der Solidarität erfahren. Daran kann es nicht liegen. Es ist ja auch nicht so, dass es in der Schweiz keine Bewegungen oder sogar Streiks gäbe. Aber sie alle zerreiben sich relativ schnell an einer Realität, die eine politische ist. Die jahrzehntelange Erfahrung, dass dies immer wieder geschieht, wirkt zurück auf die Kampfmotivation. Diese politische Realität zeigt sich zum Teil am Beispiel Südafrika. Der Imperialismus insgesamt und auch die Sowjetunion und der schweizerische Imperialismus in spezifischer Weise sind heute an einer schnellen Abschaffung der Apartheid interessiert, damit der Kapitalismus gerettet werden kann, der für sie alle von ökonomischer, politischer und strategischer Bedeutung ist. Das können wir in der NZZ nachlesen, aber die NZZ ist ja nicht gerade diejenige Stimme der Bürgerlichen, die an die Ohren des sogenannten Volkes gelangt. Da ist der gemütliche SP-Bundesrat Felber schon geeigneter. Neulich traf er sich mit den Spitzenvertretern der Großbanken. Über den Zweck des Treffens war im Tagesanzeiger zu lesen: Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Äußern will keinen Druck auf die Banken ausüben, aber darauf hinweisen, dass wohl auch ein Interesse bestehe, nach einer politischen Umwälzung auch mit einer mehrheitlich schwarzen Regierung Geschäfte zu machen. Der Außenminister hat sich bemüht, den direkten Dialog zwischen den Vertretern der Schwarzen und den Banken zu ermöglichen. Dabei haben sich offenbar Geldinstitute bereit erklärt, Mitglieder des ANC zu Gesprächen zu empfangen. Als Wunschziel schweben Felber offenbar Verhandlungen vor, bei denen sich die Weißen mit sämtlichen Bewegungen der schwarzen Mehrheit an einen Tisch setzen und verhandeln. Auf diesem Weg sollen die demokratischen Rechte in Südafrika eingeführt und die Apartheid aus der Geografie des südlichen Afrika gestrichen werden.
Abschließend möchte ich euch einen kurzen Text von Andreas Benziger aus Nairobi vorlesen. Er könnte für unsere Regierung und für unsere Wirtschaftsleute vielleicht auch eine Hilfe sein. Andreas Benziger meint: Die westlichen Regierungen, Industriellen und Financier müssen etwas mehr Fantasie entwickeln, müssten sich in langfristigem Denken üben, müssten sich endlich ein Südafrika nach der Apartheid vorzustellen versuchen. Was ist daran so schrecklich? Die Hautfarbe der Regierenden wird sich ändern, aber doch nicht die Farbe des Goldes. Auch ein befreites Südafrika wird Rohstoffe exportieren wollen. Es wird Industriegüter importieren, es wird ein gutes wirtschaftliches Risiko sein. Nur wird dieses Südafrika nicht unbedingt mit jenen bevorzugt Partnerschaft suchen, die bis zuletzt vor den Apartheid-Bonzen den Diener gemacht haben.
Mit ganz wenigen Ausnahmen verweigert die Schweizerische Linke all jenen Organisationen der schwarzen Befreiungsbewegung die Unterstützung und schweigt sie tot, die gegen Apartheid und Kapitalismus kämpfen. PAC, NACTU und so weiter. Ein solcher Kampf ist nicht im Interesse des Schweizer Imperialismus, sondern im Interesse der Schwarzen in Südafrika, deren Leiden mit der Abschaffung der Apartheid nicht beendet sind, die deshalb an Verhandlungen von ANC-Führern und Schweizer Großbanken nicht interessiert sind, aber sehr wohl an der Aktionseinheit von ANC und PAC, COSATU und NACTU und sehr wohl an unserer aktiven Solidarität statt dem Zuschauen bei Verhandlungen. Dass es dem schweizerischen Imperialismus gelungen ist, den größten Teil der Linken einzubinden in seine Interessen gegen die Befreiungskämpfe, zum Beispiel in Südafrika, wie auch gegen Bewegungen, Kämpfe und Streiks hierzulande, das ist ein wesentlicher Faktor seiner weltweiten Aktionsfähigkeit. Diese Darstellung hier bleibt wie einleitend gesagt, an der Oberfläche der politischen Landschaft. Die kollaborierende Linke könnte nicht ihre verheerende Wirkung haben, wenn sie nicht in der unheiligen Allianz stünde mit der sexistischen und der rassistischen Kollaboration, die nicht ohne weiteres an der Oberfläche zu sehen sind. Nun zur Titelfrage. Welche Schlüsse können wir aus dem Beispiel Südafrika für den Feminismus hier ziehen? Feminismus, an diesem Beispiel erklärt, muss unserer Ansicht nach heißen, mit Blick auf die schwarzen Frauen als unterste Klasse der Ausbeutungshierarchie Stellung nehmen in der politischen Landschaft der Schweiz. Einer Landschaft, die wie gesagt mit zwei tieferen Ebenen verbunden ist. Die Blickrichtung ist entscheidend. Es müssen alle Ausbeutungsverhältnisse sichtbar sein. Jeder blinde Fleck ist eine Schwachstelle unseres Angriffs gegen den gemeinsamen Feind. Diese Blickrichtung hat ihre Gefahren. Zum Beispiel den schwarzen und den weißen Feminismus nicht mehr in ihrer Differenz und aus ihren eigenen Bedingungen zu verstehen oder die nicht gemeinsamen Feinde zu übersehen, das heißt den Rassismus. Aber sich in Gefahr begeben, heißt noch nicht darin umkommen. Mit der Blickrichtung auf die schwarzen Frauen erweisen sich zwei in der Linken dominierende Etappentheorien als unbrauchbar. Erstens, schwarze ArbeiterInnen und Unternehmer gemeinsam machen die nationaldemokratische Revolution, nachher die ArbeiterInnen allein die sozialistische, die aber nicht vorbereitet wird. In Ländern wie der Schweiz, wo die nationaldemokratische Revolution bereits stattgefunden hat, verbleibt von dieser Theorie recht wenig. Die sozialistische Revolution wird nicht vorbereitet. Punkt. Allenfalls wird sie noch als Rhetorik verwendet, in der Schweiz zum Beispiel in den 70er Jahren, heute nicht mehr. Aus der Kritik an dieser Theorie ergibt sich als Schlussfolgerung, das Entscheidende ist vorbereiten, theoretisch und praktisch. Zweite Etappentheorie. Männer und Frauen machen gemeinsam die sozialistische Revolution, nachher reformieren beide gemeinsam das Patriarchat weg. Untervariante, die Frauen allein. In Analogie zur ersten Etappentheorie wird die Beseitigung des Patriarchats nicht vorbereitet, weder theoretisch noch praktisch. Noch schlimmer, das älteste aller Ausbeutungsverhältnisse wird für reformierbar erklärt, Revolution für unnötig. In dieser zweiten Etappentheorie drückt sich das Interesse an der Erhaltung des Patriarchats aus, wie in der ersten Etappentheorie das Interesse an der Erhaltung des Kapitalismus. Das herrschende System selbst ist nämlich nicht etappiert, sondern immer alles gleichzeitig. Diese Etappentheorie ist diejenige der revolutionären Bewegung der ausgebeuteten Männer, genauer gemäß den Interessen der ausgebeuteten Männer. Aus der Kritik an dieser Theorie ergibt sich als wesentliche Schlussfolgerung, es muss sich eine eigenständige feministische Kraft herausbilden, die vorbereitet, theoretisch und praktisch. Diese eigenständige feministische Kraft führt den Kampf gemeinsam mit den revolutionären oder radikalen Kräften der ausgebeuteten Männer, wo die Interessen übereinstimmen, und allein oder notfalls gegen Letztere, wo die Interessen nicht übereinstimmen oder gegensätzlich sind. Nun noch zu den reformistischen Bürokraten und Bürokratinnen der ersten Etappentheorie. Mit ihnen gibt es keine gemeinsamen Interessen. Ihr habt den ersten Teil der Sendereihe gehört, mehrfache Ausbeutung, mehrfache Radikalität, den Teil über Frauen in Südafrika. Er wird wiederholt am Sonntag, 11. Dezember um 16 Uhr in der Hälfte des Äthers. Den zweiten Teil über die Frauengewerkschaft Schweiz hört ihr am Donnerstag, 22. Dezember, 20.30 Uhr in der Hälfte des Äthers, wiederholt am 25. Dezember, 16 Uhr in der Hälfte des Äthers. Den dritten Teil über Frauen in Irland hört ihr am Sonntag, 8. Januar, 17.30 Uhr im offenen Politkanal. Im Studio waren die Rosas. Ciao zusammen.
Salon in my seven.